Hallo Magi und willkommen zu einem weiteren News-Podcast hier auf Orkenspalter TV, Labert oder Patreon-Feed, je nachdem.
Das ist sehr spezifisch. Ja, wir haben News, über die wir reden wollen. Das ist so die grundlegende Idee hinter einem News-Podcast. Nur in diesem Fall sind es alles Dinge rings um Pen & Paper. Und es ist gerade ein wichtiger Zeitpunkt für Pen & Paper international.
Man muss vorausschicken, unser News-Format ist noch recht neu. Das ist, glaube ich, die 6. Folge. Wir machen das unregelmäßig. Und wir haben da keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also das sind Dinge, die uns über den Weg gelaufen sind. Und wir haben auch keinen Anspruch auf Expertise. Also das ist ein unseriöses News-Format, das einfach nur Ergänzung zu dem sein soll, was wir sonst so machen, wo wir einfach Dinge, über die wir eben gerne reden, behandeln und die uns interessieren und unseren Senf dazu abgeben. Und das ist nicht die Tagesschau. Entschuldigung, falls ihr die Tagesschau erwartet habt.
Ich weiß nicht, wie oft in der Tagesschau über Pen & Paper geredet wird, insofern.
Viel zu selten.
Ja, ne? Sollte öfter
aber
so sein.
Aber es ist ja auch nicht die Tagesschau.
Ja.
Genau. Und heute ist eine besondere Folge. Wie immer wird das zuerst auf Patreon geladen und dann auf den öffentlichen Podcast. Der Abstand wird diesmal etwas kürzer sein, denn wir nehmen das hier Ende Juli 2026 auf. Und wie ihr alle wisst, gehe ich von aus, ist das so die Zeit, wo die GenCon vor der Tür steht. Die ist tatsächlich, wenn wir das hier aufnehmen, diese Woche. Und wir haben trotzdem den Druck, das hier vor der GenCon aufzunehmen, weil Maigi wahrscheinlich auf Labs jetzt ist für eine Weile und wir deswegen vorher eine Folge machen müssen. Und weil wir jetzt auch schon Sachen gelernt haben, also durch Pressemeldungen und so Briefings und so Einladungen zu Online-Events, über die wir reden wollen, für die das Embargo der 31. oder 30. Juli ist.
Eben sagtest du der 30.
Und da bist du schon weg. Glaube ich. Also müssen wir das ja vorher produzieren. Das heißt aber, dass wir diverse Dinge, die auf der GenCon passieren werden, noch gar nicht wissen, aber trotzdem jetzt den Druck haben, das hier aufzunehmen. Das ist total blöd. Heißt aber, dass wir Dinge noch nachtragen werden. Also wir haben jetzt in diesem Podcast zwei Segmente. Einmal das vor der GenCon-Segment. Das nehmen wir an einem Dienstag auf. Und dann am Ende werde ich noch wahrscheinlich Dinge dranhämmern, wenn ich das Gefühl habe, dass wir noch was ergänzen müssen.
Mhm.
Das heißt, ihr hört das wahrscheinlich nach der GenCon. Wir nehmen es vor der GenCon auf. Ihr wisst wahrscheinlich schon mehr als wir. Ideale Voraussetzung für einen News-Podcast.
Ja, ich weiß nicht, je länger du redest, desto weniger habe ich das Gefühl, wir sollten das tun.
Desto idiotischer wirkt dieser Plan, ja. Aber ja. Ich glaube, am Ende wird es funktionieren. Wenn nicht, dann war es vielleicht wenigstens unterhaltsam. Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall besser, als wenn wir noch mal eine Woche warten und dann nach alles nachtragen müssen. Wir können jetzt nur über Dinge reden.
Ja.
Nur werden die halt bald überholt werden. Und deswegen gibt es dann noch einen Anhang. Und ich denke, das Wichtigste, wo du am nächsten dran bist, fangen wir damit an.
Okay.
Daggerhardt.
Ja.
Daggerhardt ist auf Deutsch erschienen vor ein paar Wochen. Und du warst beim Release-Event dabei. Und wie war das denn? Also erzähl doch mal, was ist eigentlich Daggerhardt? Warum hat das so ein Release-Event bekommen? Und was ist da passiert?
Daggerhardt ist ein sehr auf erzählerisches, schnelles Spiel ausgelegtes Rollenspiel mit der Idee, dass man vor allen Dingen heroische Figuren spielt, die der Kern ihrer jeweiligen Welt sind. Und das ist von Darrington Press, was der Verlag von Critical Role ist. Und dementsprechend ist direkt schon mal große Aufmerksamkeit darauf und auch genügend Geld dahinter, um das Produkt besonders hübsch zu machen. Das ist auf Englisch schon sehr gut angekommen. Jetzt gibt es das auf Deutsch und es gab ein Release-Event, auf dem auch die zwei Hauptdesigner anwesend sein konnten, weil es gekoppelt war mit dem Auftritt von Critical Role und der Echoes of Exandria Tour in Berlin.
Mhm.
Und dann war im Funtainment in Berlin ein Event, wo die beiden Hauptdesigner Spencer Stark und Rowan Hall Vorträge gehalten haben, ein Let's Play gemacht haben, alles auf Englisch. Da durfte ich mitspielen. Wir haben das gestreamt und es war unglaublich voll. Also es waren sehr viel mehr Leute da, als man vorher gedacht hat. Und das Funtainment ist kein kleiner Laden, aber es hatte nicht so wirklich genügend Platz für all die Menschen, die dann dort sein wollten und das feiern wollten, die möglichst schnell an eine Version kommen wollten und eben auch sich Dinge unterschreiben lassen wollten.
Und es war wohl deswegen voll, weil auf dem Critical Role Event nochmal dafür Werbung gemacht wurde und dann mehrere Leute das Glück hatten, dass sie noch einen Tag dranhängen konnten an ihren Berlin-Aufenthalt oder halt irgendwie ihren Zug oder ihren Flug verschieben oder was ausgefallen ist.
Ich habe von mehreren Leuten gehört, dass sie bei der Anreise von der Deutschen Bahn so viel Pech hatten, also mit der Deutschen Bahn so viel Pech hatten, dass ihre Zugbindung aufgehoben worden ist und sie dann länger bleiben konnten als ursprünglich geplant.
Deswegen, okay, ja. Und dann hast du da jetzt, ich glaube, zum 5. oder 4. Mal vor Kamera Daggerhardt gespielt, aber zum 1. Mal hast du es wirklich gespielt und nicht geleitet.
Ja.
War das anders als sonst? Also haben die das anders gespielt, als du das verstanden hast oder als du es umgesetzt hast?
Sie haben es noch sehr viel mehr improvisierter gespielt und dabei sich dann eben auch darauf verlassen, dass ganz viel Input die ganze Zeit kommt von Rowan und mir. Also Spencer Stark hat geleitet. Das war alles improvisiert von der Story her und beruhte eben alles auf den Dingen, die wir dann gesagt haben. Das war ziemlich cool, aber das, ja, würde ich auch gerne mal machen. Muss man aber eben dann auch die richtigen Leute am Tisch für sitzen haben und die darauf primen, dass sie dann direkt einsteigen
drauf. Aber das war die richtigen Leute.
Ich glaube schon. Ich glaube, wir waren sehr unterhaltsam. Wir waren eine sassy Riesin und ein kleiner, lieber Frosch.
Mhm.
Die auf einem Tepui, einem so einem Hochplateauberg im Dschungel versucht haben, einen Schatz zu bergen und gleichzeitig die Erinnerungen ihrer Vergangenheit zu überwinden. Es war sehr dramatisch, aber auch sehr lustig.
Jetzt soll das ja das Spielgefühl von Streaming-Runden nachbilden, wo es vor allem, also moderner Ansatz, wo es vor allem um die Charaktere geht und weniger um den Plot oder das Kampagnen-Railroading, was vielleicht DSA und D&D-Kampagnen oft haben, ist da im Hintergrund, das Charakterspiel steht im Vordergrund.
Ja.
Ist das dann nicht was sich für eine große Kampagne anbietet? Bisher hast du nämlich nur One-Shots gespielt. Also kannst du dir vorstellen, da mal eine...
Ja, absolut. Also okay. Dafür ist es gedacht, für so mittellange Kampagnen, in denen eben die gesamte Welt auch um die Charaktere sozusagen sortiert ist, in dem Sinne, als dass der Plot auch immer mit den Personen verbunden ist, die gespielt werden und dass die alle ihre eigenen Story-Arcs bekommen, zwischen denen man hin und her wechseln soll. Also da gibt's richtig ein System dafür, wann man welche Story-Arcs spielen soll und wie sie ineinander greifen können und solche Sachen. Ja, kann ich mir absolut vorstellen.
Ich find's gut, wenn Kampagnen das mehr begünstigen. Die meisten klassischen Kampagnen für die großen Systeme, habe ich das Gefühl, scheitern daran, die Figuren wirklich zu den Hauptcharakteren der Welt zu machen. Die einzige Kampagne, die das vorbildlich macht, während sie ja leider halt mega railroadig ist, ist halt für DSA die Borbarat-Kampagne.
Mhm.
Und bei den ganzen Cthulhu-Sachen, die gehen ja davon aus, dass die Charaktere ausgetauscht werden zwischendurch. Ja. Das sind die Figuren nicht im Mittelpunkt.
Nein, die sind schon dazu gedacht, dass man auch sie schnell ersetzen kann. Häufig zumindest, wenn man klassisch Cthulhu spielt. Nee, Daggerhardt ist genau das Gegenteil. Da geht es darum, dass diese Charaktere im Mittelpunkt stehen. Die können auch sterben, natürlich. Und das sollte dann immer dramatisch sein. Aber es geht vor allen Dingen um deren Stories und um deren Hintergründe und Drama und Tragik.
Hm. Dann können wir aber schon überleiten zum nächsten Thema, oder?
Also ja.
Du willst noch mehr über Daggerhardt reden? Denn die Überleitung ist natürlich bitte?
Ja? Ach so, ich dachte Drama und Tragik.
Ach so, ihr Drama und Tragik wird es sicher auf der GenCon auch geben. Keine Ahnung.
Okay.
Ich wollte zu GenCon überleiten, die jetzt, wie gesagt, diese Tage beginnt, beziehungsweise wahrscheinlich durch ist, bis ihr das hört. Oder je nachdem, wo ihr es hört. Und da finden ja jedes Jahr die Annie-Verleihungen statt. Jetzt ist das eine Veranstaltung, das ist ja der Oscar des Pen-Paper-Rollenspiels, wo ich das Gefühl habe, dass die für den durchschnittlichen deutschen Rollenspielenden wenig Impact auf das Hobby und den Alltag hat. Das ist eher was Leute interessiert, die sich halt für die amerikanischen Spiele interessieren und sich damit beschäftigen. Aber das, ich glaube, das weicht ein bisschen auf, dadurch, dass der Blick der deutschen Szene sich auch ein bisschen mehr Richtung USA richtet, dank halt auch jetzt D&D 5.5 und Daggerhardt und sowas. Keine Ahnung. Die meisten Leute, mit denen ich spiele, die interessieren sich nicht für die Annies.
Mhm.
Dafür gibt es halt auf unserem Server ein paar Leute, die sich da sehr stark für interessieren. Und auch vor allem für die Indie-Tipps, die man von den Indies bekommt. Bisher war immer Free League die letzten Jahre die Firma, also die schwedische Firma, die The One Ring macht, Forbidden Lands und sowas, Vasen, die da mega abgeräumt haben. Wenn ich mich nicht täusche, ist dieses Jahr nur ein Free League-Produkt nominiert, nämlich Vasen City of Nightmares.
Nein, Coriolis
und zwei Sachen. Coriolis. Ja. Sogar für das beste Produkt ist Coriolis. Also neue Version von Coriolis.
Ich kann eben kurz nachschauen, okay. Entweder bestes Produkt oder beste Regeln oder bestes Setting. Warte. Beste Regeln sind es nicht.
Also ich hatte in Erinnerung, dass Coriolis Product of the Year,
des Jahres,
Great Dark Horror Rulebook, ist eins von den, was ist es, 10 Sachen? 10 Sachen, die für Product of the Year nominiert sind. Das ist natürlich der beste. Ist die beste Kategorie, ja. Ist die wichtigste Kategorie, will ich damit sagen. Natürlich sind da auch andere spannende Sachen dabei. Es sind sehr viele Kategorien. wenn man auf den Annies ist, wir waren zweimal da, haben davon berichtet, es fühlt sich aus Sicht der Pen-Paper-Szene, vor allem der Deutschen, an wie ein mega glamouröses Event. Für eine Preisverleihung ist es eher so im unteren Mittelfeld, würde ich sagen.
Eher also, klein, ja.
Ja. Also es ist eine tolle Location, es ist ja auch in diesem Bahnhof in Indianapolis, wo der halt Teil des Convention Centers ist. Und immer eine spannende Show, aber man kann es halt nicht vergleichen mit irgendwie sowas wie den Oscars oder den BAFTAs oder was weiß ich. Oder auch, ich war auch beruflich auf diversen Preisverleihungen von irgendwelchen Branchen, ja, Medienpreis oder so, oder auch irgendwelche Industriesachen, die keinen interessieren. Und da ist auch mehr Geld dahinter.
Ja, das könnte man so sagen. Aber dafür ist es auch nicht so furchtbar lang.
Wie stimmt, eine Oscar-Verleihung. Ja, die hetzen da ganz gut durch, das stimmt. Es gibt ja auch keine Einspieler, die man, also selten Einspieler, ja, die man zeigen kann.
Und man kann mit den Leuten dann auch reden, die gewonnen haben.
Richtig,
die werden da nicht irgendwie an dem Pöbel vorbei wieder raus
beschleunigt. Du hast da Greg Stafford interviewt mal.
Ja, und
Monty Cook. Also, noch vor seinem Tod.
Ja.
Greg Stafford meine ich. Monty Cook ist gut, hoffe ich.
Das stimmt schon. Greg Stafford hat noch gelebt, als wir ihn interviewt haben.
Ja, aber es nicht, also es war kurz vor seinem Tod tatsächlich. Mhm. Ich glaube, es war ein Jahr
vor seinem Tod. Vor seinem Tod.
Also ist doch, ja, eine schöne Gelegenheit, dass, also, den nochmal mit dem zu sprechen waren. Echt sympathischer Kerl. Vor allem die ganzen Chaosium-Leute sind einfach bodenständig und
sympathisch. Ja, sind seit den 80ern dabei, aber super entspannt.
Das heißt, wir gehen jetzt kurz drüber, was nominiert ist, was ja wichtiger ist, als was gewonnen hat, würde ich sagen. Und wahrscheinlich hängen wir dann nochmal an, was dann tatsächlich den Preis mit nach Hause genommen hat, falls es irgendwie interessant oder überraschend ist.
Ja.
Wie gesagt, Coriolis, The Great Dark Core Rulebook, also die neue Version von Coriolis, bin ich richtig, ne? Das ist die neue Edition für Produkt des Jahres, aber auch noch Deckerhart, Riesenüberraschung. Ich nehme an, das könnte auch vielleicht gewinnen, ich weiß es nicht.
Ja, man muss dazu sagen, die Annies sind eine Abstimmungsentscheidung. Mhm. Also da jetzt nicht mehr, aber wer ein Ticket hat für die Gen Con, konnte da abstimmen.
Genau. Von daher habe ich das Gefühl, der Gerhard könnte da weit vorne liegen.
Könnte sein, ja.
Dolmenwood, das Campaign Book. Was ist das denn? Du hast dir das angeschaut. Ich habe davon keine Ahnung.
Das ist Folk Horror, Dolmenwood.
Mhm.
Und
OSA Folk Horror, ne?
OSA Folk Horror. Ja, das basiert auf Old School Essentials. Davon haben wir ja auch zumindest
irgendwie ein oder zwei Bücher.
Abenteuersammlung haben wir dafür. Und das ist, jetzt würden wahrscheinlich wieder Leute entweder sagen, das ist OSR oder das ist nicht OSR. Es ist ein einfaches W20-System.
Okay.
Das eben sich, grundlegende Ideen ausleiht bei frühem D&D.
Man kann immer sagen, es fühlt sich oldschoolig an, ohne dass mal jemand vor den Kopf stößt, der sagt, das erfüllt aber nicht alle Bedingungen des Oldschool-Revival.
Genau.
Und interessiert dich Dolmenwood? Ist das was du spielen würdest? Oder ist das jetzt so ein Hype, der an dir vorbeigeht?
Das geht ein bisschen an mir vorbei. Dieses Jahr ist relativ viel Folk-Horror da, aber das ist in der Regel dann immer eben sehr Großbritannien-lastig. Mhm. Dolmenwood auch. Da kann man Hexenkatzen beziehungsweise Feenkatzen spielen oder eben tatsächlich auch eine bestimmte Art von Fee. Und das ist alles so britische Märchenmäßig. Wenn Folk Horror, bin ich bei Wesen eigentlich immer schon ganz gut aufgehoben.
Ja.
Und das scheint aber irgendwie so ein bisschen das Ding zu sein gerade. Gibt mehrere Produkte, die in die Richtung gehen.
Ja, du kannst damit immer die Leute abholen, aus deren Folklore die Sachen kommen.
Ja.
Also.
Und da hat Wesen die Stärke, dass es nicht nur Großbritannien ist.
Ja, aber auch inzwischen.
Auch, ja.
Und das nächste ist Legend in the Mist, also die Fantasy-Version von City of Mist, über die wir auch schon öfter gesprochen haben. Dann haben wir die Menagerie of Unbearable Things. Das ist, ich würde sagen, das ist reine Kunst. Das ist ein regelneutrales Monsterhandbuch, wo es darum geht, wie diese Monster von Liebe beeinflusst wurden. Abstraktes Artwork teilweise und Plothooks. Wie schon gesagt, es ist Kunst. Ich kann das gar nicht beurteilen, ob man das braucht in seinem Leben, aber.
Aber ist es cool?
Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen.
Okay.
Ich finde es halt interessant, sowas neben Deckerhart stehen zu sehen, weil das ist ja schon sehr speziell.
Ja.
Dann haben wir The Bonsai Diary. Was ist das denn?
Das ist ein Solospiel. Ein Diary-Spiel, wo man anhand von Prompts sich eine Story erzählt um einen Bonsai. Und der Clou daran ist, dass man auf jeder Seite von diesem Diary einen weiteren Strich an den Bonsai anfügt. Mhm. Man beginnt also mit einem winzigen Pflänzchen, das gerade keimt, und erzählt dann die Geschichte von diesem Bonsai wohl über Jahrhunderte hinweg, wenn man will, und was mit ihm zusammenhängt und welche Storys sich um den herum entspinnen.
Okay, ich denke, wir haben was gefunden, was mich noch weniger interessiert als die Menagerie of Unbearable Things. Aber okay.
Soll meditativ sein.
Ja. Was ist denn The Crooked Moon Ultimate Edition? Das impliziert, dass es eine normale Edition von The Crooked Moon
gibt. Das ist korrekt. Die Crooked Moon Ultimate Edition enthält alles, was man für Crooked Moon braucht. Und dazu gehören offensichtlich 11 verschiedene Würfelsets und 3 Plüschtiere. Und
aber Crooked was ist Crooked Moon?
Crooked Moon ist weiteres Folk-Hero-Spiel.
Oh, okay.
Folk-Horror-Spiel.
Folk-Horror-Spiel, okay.
Folk-Horror, aber für D&D 5e, also Third-Party. Material für die in D5E.
Ah, okay. Diesmal nicht oldschool, sondern...
Sondern aktuelles cool. Eben vor allen Dingen so mit so Sachen wie Subklassen, die dazu passen. Wie Warlocks, die sich dem Hirschgott irgendwie angeschlossen haben. Oder pfeifenden Barden, weil es diese Geschichte gibt, dass du in den Appalachians nicht pfeifen darfst, wenn etwas aus dem Wald heraus pfeift, weil die Monster das tun und so etwas. Das ist wiederum sehr... US-lastig.
Okay, Marie, gibt's noch irgendeinen Zweifel, dass Dagger hat dieses Preis gewinnt?
Wir sind ja noch nicht durch unsere Liste.
Ja, okay. Ich meine, ich gönne es auch Coriolis und das Dolmenwood klingt auch ganz cool. Mhm. Und natürlich alles von Son of Oak Game Studios ist super, aber also in dem Fall Legends in the Mist. Aber das klingt doch alles schon, alles andere klingt halt sehr viel kleiner. Dann haben wir The Field Guide to Floral Dragons, das Boxset von Hitpoint Press. Hitpoint Press haben Humblewood gemacht. Mhm. Das heißt, und auch diese lustigen Wackelbild, Artefakt- und Zauberkarten für 5e. Das ist halt wieder wholesome Fantasy-Kram, das mit 5e kompatibel ist. Und das, der Field Guide to Floral Dragons ist ein Monsterhandbuch für Blumendrachen.
Ja.
Mit allem, was man dazu noch haben will. Karten, Spielleitungsschirm, solche Dinge. Ist sicher sehr hübsch. Also, sicher, die Bilder sind sehr schön. Ich glaube auch nicht, dass es mein Rollenspielleben mega erweitern würde. Ich glaube aber, es ist was du dich freuen würdest, in dem du schmökern kannst.
Weil es hübsch ist, ja.
Ja, cool. Also, ich will jetzt hier nicht diskriminierend sein, aber das ist halt schon, ist ein Buch für Mädchen, ne?
Das ist ein Buch für Leute, die dazu stehen können, dass sie leicht kitschiges Artwork mit süßen Viechern mögen. Das müssen nicht zwingend Frauen sein. Manche Männer sind auch reif genug, da ihre emotionale Verwundbarkeit zuzulassen.
Ich nicht.
Gut. Erzähl mir was zu The Spark Devil.
Okay, wir hatten ja vor einer Weile so Cthulhu-Abenteuer vorgestellt, die direkt in einer Box kommen mit ganz vielen Requisiten, Handouts und dann auch zum Anfassen. Und genau sowas ist Spark Devil, das ist von der H.P. Lovecraft Historical Society. Da kriegst du eine Box mit ganz viel Material, also ein Abenteuer, wo es darum geht, dass ein Elektriker in Providence aus ungeklärten Gründen stirbt. Ich nehme an, The Spark Devil hat da seine Finger im Spiel, also der Funkendämon oder der Stromdämon, je nachdem. Oder Teufel.
Je nachdem, ob das in diesem Setting wichtig ist, zu unterscheiden. Ja.
Ich übersetze das direkt mit Dämon, weil ich bei Lovecraft natürlich an Chaos denke und nicht an einen Teufel, der dir einen Pakt anbietet.
Genau, nicht Leute mit Hörnchen.
Ja, aber darum geht's hier nicht. Wir sind ausnahmsweise nicht in 5e. Und da sind neben Handouts und so Sachen, die du dir durchlesen kannst, auch Audio-Handouts dabei, die dir von SchauspielerInnen eingesprochen wurden. Und ein Radio, das die per Bluetooth wiedergibt. Und zwar ein Tornister-Radio. Nicht Tornister, wie nennt man das denn auf Deutsch?
Das ist eine Röhre, ist das.
Sie nennen es Oatmeal Lunchbox Radio.
Es ist so in der Röhre oder in so einer Kiste drin, ne?
Das ist schon ein Tornisterradio im Grunde, oder? Weil
ich weiß nicht, was mein Tornisterradio ist.
Es ist ein altmodisches Radio, das dabei liegt, das halt zur Zeit passt. Und da kannst du halt dann tatsächlich diese Handouts abspielen und das klingt saucool. Allein deswegen habe ich das Gefühl, sollte man das spielen. Und ich habe das Gefühl auch, dass... ich habe viele Gefühle offenbar. Mhm. Das ist doch die weibliche Seite, die hier langsam durchbricht bei mir, wo du mich gerade als emotional unterentwickelt dargestellt hast.
Nein, ich habe gesagt, dass manche Leute nicht zu ihren Emotionen stehen können.
Okay. Und offenbar will ich das unterbewusst hier mit Gefühlen wieder ausgleichen. Nein, ich ärgere mich nur darüber, dass ich mich wiederhole. Es tut mir leid. Also jedenfalls Diese Mischung aus Podcast-Kram und Audioschnipsel und sowas und Pen Paper, die wird immer mehr Mode. Das ist ja auch ein guter Einsatz von Medien. Das ist besser, als ein Video abzuspielen oder die ganze Zeit einen Soundtrack laufen zu lassen.
Absolut.
Und das Letzte, was nominiert ist, ist The White Horse of Low Whale. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Erzähl es mir.
Rate, welches Genre es ist.
Folklore, Horror.
Ja, okay. Es ist ein regelfreies Folk-Horror-Adventure.
Okay.
Über ein kleines Örtchen, in dem seltsame Blumen irgendwo hingelegt werden und bizarre Dinge passieren und ein Monster sich rächen will. Und mehr weiß ich auch nicht darüber. Nur, es sind wirklich drei Folk-Horror-Produkte.
Mhm.
Unter Produkt des Jahres nominiert. Bin gespannt. Das ist, überrascht mich ein bisschen, dass das Genre dieses Jahr so stark ist, was das angeht. Aber warum nicht?
Es ist ja auch, Dollmoon ist ja auch noch für Best Setting nominiert zum Beispiel. Also wir gehen jetzt nicht durch alle Kategorien, aber mal ein bisschen ein paar Sachen noch rauspicken vielleicht. Household Volume 2 ist auch für Best Setting nominiert. Das freut dich wahrscheinlich.
Ja.
Für Best Rules ist auch Daggerheart nominiert, auch Legend in the Mist und auch Thieves of the Tome, von einem Spiel, von dem du erst vor einer Woche, glaube ich, zum ersten Mal gehört hast und total faszinierend ein bisschen sofort gekauft hast. Was ist Thieves of the Tome?
Thieves of the Tome ist ein Spiel, das man mit echten Büchern spielen muss, aber man braucht nicht das Buch für das Spiel, sondern man braucht andere echte Bücher. Das spielt in einem Setting, in dem alle Magie gestohlen wurde von bösen Zauberern und jetzt spielt man Diebe, die magischen Bücher von denen zurückklauen, aber nicht wissen, was die Zaubersprüche darin machen, sie aber einsetzen müssen, um bei ihrem Heist wieder zu entkommen. Das funktioniert folgendermaßen, dass alle Leute entweder ein Buch mitbringen oder sich eins raussuchen. Wir haben es gespielt gesehen auf dem Rollenspieltreffen in der Stadtbibliothek München. Und dann sind die Leute durch die Bibliothek gelaufen, um ein passendes Buch zu finden, das sie verwenden können. Denn die Grundidee ist, dass dann jede Person ein Buch raussucht oder mitbringt. Und die Kapitelnamen sind Zaubersprüche. Und dann verfasst die Person, die das Buch mitbringt oder sich gepickt hat, ein Vorschläge, was diese Zaubersprüche machen und was mit denen passiert und gibt die denen der Spielleitung. Und dann werden andere Leute in der Runde das Buch bekommen. Das heißt, es ist auch ein Tauschen unter den Spielenden, dass die sich jeweils liefern, was ihre Bücher machen.
Immer die Kapitelnamen, das ist festgesetzt. Mhm. Das heißt, wenn du ein Pratchett-Buch aus dem Regal ziehst, hast du verloren.
Ja, solltest du nicht tun.
Weil der hat keine Kapitel. Hat das steht ja sogar statt in einem Blurb mal drin. Total Amateur doesn't even write in chapters.
Also, keine Ahnung, ob man dann das mit Hausregeln machen kann, dass man auch den ersten Satz verwenden darf. Aber grundlegend ist die Idee, dass man die Kapitelnamen nimmt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich finde das sehr charmant.
Hm? Eine spannende Kategorie ist Best Production Values, also was am besten aufgemacht ist. Da ist auch Crooked Moon dabei und auch Spark Devil und auch Legend in the Mist und Mappamundi, was wir ja auch vorgestellt haben, weil sie ja auch wahnsinnig, die sind auch für bestes Artwork nominiert. Das ist dieses Geh in die Welt hinaus und finde Wesen und bekämpfe sie aber nicht, sondern beschreibe sie.
Ja.
Sehr abstraktes Spiel, wo ich einen starken Disconnect hatte zwischen dem, wie sich's anfühlt durch den Look und wie sich dann wirklich spielt. Also es kam nicht so gut weg bei uns.
Weil das Spielen erstaunlich verriegelt ist
Aber es war, und es war auch nicht gut erklärt, die Regeln. Aber optisch der Hammer.
Ja.
Die Kategorien, ich finde die wirklich unterhaltsam. Best Monster / Adversary ist eine Kategorie. Best Layout and Design.
Best Game.
Und Best Game.
Da ist wieder Coriolis, wieder Daggerheart, wieder Legend in the Mist, wieder
Thieves of the Tomes dabei, the Tome. Ja.
Ja, und Sickest Witch. Das habe ich mir auch noch angeschaut.
Mhm.
Man spielt Hexen in einer Dark-Fantasy-Welt, die erstens zum Zaubern Körperteile von anderen Leuten brauchen. Das heißt, sie müssen ihre Gegner erstmal die ersten Gegner erledigen, um dann mit Teilen von denen zu zaubern. Ein bisschen vielleicht. Und dann teilt sich die gesamte Gruppe einen Hexenkessel, in dem Ressourcen drin sind. Und was in dem Hexenkessel drin ist und auch rauskommen kann, kann auch über Online-Tools von anderen Hexenrunden und was dort passiert, mitgesteuert werden.
Okay.
Also es gibt so ein Art magisches Kesselnetzwerk zwischen verschiedenen Hexengruppen, das eben Input auch über das Internet bekommen kann, wenn du dich da anschließt.
Ist das so ein bisschen wie bei Elden Ring, dass du
erobert werden kannst von jemand anders oder so? Ja, so ein kleines bisschen. Also so eine indirekte Kombination von unterschiedlichen Runden.
Okay. Spannend.
Also es ist fies, und man grundlegend muss man Leute zerstückeln.
So, wir sind jetzt ein paar Tage später, Zeitsprung. Und wir wissen jetzt, was bei den Annies gewonnen hat und was nicht. Und Überraschung, Daggerheart hat nicht Produkt des Jahres gewonnen, sondern nur Platz 2. Und was war Platz 1, Margie?
Crooked Moon Ultimate Edition. Das ist dieses Riesenpaket zu einem Folk-Horror-Spiel, wo unglaublich viel dabei ist an Miniaturen und zusätzlichem Kram inklusive Plüschtieren. Das ist das ultimative Produkt des Jahres, also das goldene Produkt des Jahres. Annies werden ja immer doppelt vergeben. Es gibt einen goldenen und einen silbernen Annie, also ersten und zweiten Platz aus den 5, die jeweils nominiert sind. Und da ist Daggerheart zumindest einmal geschlagen worden. Aber auch nur einmal.
Ja, da fährt vor Freude Motorrad vorbei bei uns. Dafür Best Setting hat Dolmenwood gewonnen. Best Rules hat Daggerheart gewonnen. Und ich glaube, Best Game hat auch Daggerheart gewonnen, richtig? Und Best Production Value ist auch Crooked Moon, wegen der Plüschtiere vermutlich.
Und an vielen Stellen, wo es nominiert war, ist Legends from the Mist der zweite Platz gewonnen.
Legends in the Mist.
Legend in the Mist.
Es ist eine Legende, nicht mehr. Und sie ist im Nebel und nicht aus dem Nebel. Genau, das Corebook hat zum Beispiel Best Game Silver gewonnen. Warhammer hat was gewonnen. Best Layout and Design. The Old World Roleplaying Game. Player's Guide. Das
kann ich verstehen. Die Sachen sind alle sehr gut designt und sehr schick.
Ist das erschienen inzwischen? Das hat sich ewig verzögert, ne? Ich hab ehrlich gesagt gedacht, dass wir das auch dann rezensieren, wenn es rauskommt. Müssen wir nachholen. Ich habe nicht mitbekommen, dass es erschienen ist.
Also es kann sein, dass es jetzt gerade endlich physisch da ist. Und ansonsten ist nicht wirklich groß etwas Überraschendes passiert. Es ist unter anderem, Crooked Moon ist das ja bestes Produkt ist, hat ja auch noch dann bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber es hat noch ein paar andere Sachen
Best-Cover-Art.
Gewonnen. Best Cover Art.
Best Interior Art hat wieder, haben die Legenden im Nebel gewonnen.
Ja. Und das beste Accessoire ist das
Virtual Tabletop, und sie haben
noch etwas gewonnen, nämlich der beste nicht-digitale Accessory und Aid. Und das ist das Crooked Moon Tarot Card Set. Und das ist von einer bekannten Freundin von uns, die auch auf D&D in der Castle regelmäßig arbeitet.
Ach so, okay, das wusste ich gar nicht. Wer ist das denn?
Das ist Eliza Teague, die macht immer ganz viele Rätselsachen. Die hat auch zum Beispiel für Tasha's Cauldron Rätselsachen geschrieben. Und jetzt hat sie dieses Tarot-Spiel designt. Also Gratulation.
Aber eben hat Freak noch was gewonnen. Mit dem Raisin City of My Nightmares haben sie das beste lange Abenteuer geholt. Ist doch so auch schön.
Das ist auch schön. Ich meine, sie haben jetzt mehrfach bei den Annies sehr, sehr viel abgeräumt. Sie müssen ja nicht jedes Jahr alles gewinnen.
Das findet Indie traurig, der schnauft sehr lang dazu. Aber ja, klar. Ich gönne dir das natürlich. Wobei, als wir angefangen haben, über Freak zu berichten, waren sie noch so, haben wir sie unter Indie noch geführt. Inzwischen sind sie ja sozusagen der europäische oder nordeuropäische Rollenspielriese, ne? Die sind lange nicht mehr Indie, von daher. Okay, vielleicht wird's auch mal Zeit. Ja, so viel dazu, zurück in die Vergangenheit. Wollen wir dann noch ein bisschen weiter über Dinge reden, die auf der Gen Con enthüllt werden, über die wir deswegen nur teilweise reden dürfen, beziehungsweise noch nicht alles wissen?
Ja.
Weil eine große Sache, die jetzt durchs Netz ging die letzten Wochen und Monate, ist ja ein Crossover zwischen Vampire the Masquerade und D&D 5.
Ja.
Was weißt du darüber? Wir wissen, dass auf der Gen Con darüber mehr zu erfahren sein wird. Das wissen wir noch nicht. Aber wir wissen teilweise Dinge.
Ja, also es gibt eine Sache, die schon fest angekündigt ist und die, wenn ich auf die Uhr schaue, jetzt in den USA wohl auch veröffentlicht wird gerade. Es ist für den 28. angekündigt. Und das ist ein Modul für D&D 5e, das auch auf D&D Beyond sein wird. Und das besteht aus einer Charakterklasse Kindred, also Vampire the Masquerade Vampir, mit auch entsprechenden Regeln, dass die Blutpunkte sammeln und Blut trinken müssen, dass sie gegen die Bestie in sich kämpfen. Und dazu ein Abenteuermodul, das Vampire the Dark Ages eine Story erzählt. Und das ist sowohl aus der Sicht von D&D als auch aus der Sicht von White Wolf, von einem Third-Party-Studio für sie gemacht worden. Und ist insofern ja semi-offiziell, als dass es in D&D Beyond drin ist und nutzbar ist und du es ganz normal, wenn du es dort gekauft hast, in deine Runden integrieren kannst auf D&D Beyond und Charaktere damit erstellen kannst. Aber White Wolf hat gesagt, es wird auch noch eine andere, größere Ankündigung geben von Dingen, an denen sie in-house gearbeitet haben. Und Ich denke, die meisten Leute würden jetzt darauf wetten, dass das eben noch ein größeres D&D und Vampire Crossover Produkt ist, als nur dieses eine, hier ist eine Klasse plus ein Abenteuer Bundle, das es jetzt gibt.
Hat nicht Mark Reinhagen, der ursprüngliche Erfinder von Vampire, schon mal genau das versucht, nämlich eine Art Vampire mit 5e-Regeln, und warst du nicht sogar beteiligt irgendwie? Also hatte ich sogar, warst du nicht in so einem Pool von AutorInnen, um da Input zu geben, und hast dann eben gesagt, das nervt mich, lass mich damit in Ruhe?
Ja, ich war in diesem Pool, ich war die einzige Frau in diesem Pool von Schreibenden und gleichzeitig diejenige, die versucht hat, auch mal Leuten zu sagen, dass eine Idee, die vielleicht gerade nicht zu dem anderen passt, was bisher erarbeitet worden ist. Und das war anstrengend. Und vor allen Dingen von der eigentlich sehr simplen Idee, wie wäre es, wenn wir sowas wie Vampire the Masquerade für die Regeln von 5e machen, wurde daraus was, wie wenn wir mit Piraten anfangen.
Das hat mich dann auch überrascht, dann wurde es plötzlich ein Piratenspiel und ich habe nicht verstanden, wie es dahin abgebogen ist, weil das hat mir auch bekommen, das Spiel. Dann.
Ja, weil ich aufgegeben habe, dagegen zu steuern, unter anderem. Also ich will mir das nicht gänzlich hier jetzt auf die Fahnen schreiben.
Sind die Piraten noch Vampire wenigstens?
Nein.
Es sind keine Vampire mehr in dem Spiel, was ursprünglich Vampire
mit. Die Piraten gehören zu einem Inselreich, wo es die Vampire gibt. Aber warum man nicht mit den Vampiren anfängt, die der unique selling point sind, denn Piraten kann ich in sehr vielen anderen Dingen auch
spielen. Ist es noch 5e?
Ich glaube ja.
Wie heißt es? Wie hieß es am Ende? Lost. Born. Nee.
Oh ja, das
Lost
ist.
Lost Lorn?
Lost Lorn, ja. Genau. Lost Lorn. Das war aber auch länger schon der Titel, weil ursprünglich sollte es auch mal Fang Knight heißen. Und dann war die Idee, dass man anfängt mit dem Piratensupplement und dann Fang Knight und Wolf Knight und dann ganz viele verschiedene Monsterklassen durchmacht. Und weil sie mit den Piraten angefangen haben, unter anderem würde ich sagen, sind sie nicht mal bis Fang Knight gekommen. Schade, es waren ein paar gute Ideen drin.
Wenn sie auf dich gehört hätten.
Das will ich so nicht sagen.
Ich sag das jetzt einfach
Wenn sie bereit gewesen wären, irgendjemand an der Spitze, nicht mal an der Spitze, aber irgendjemand zu akzeptieren, der auch mal sagt, das kann so nicht funktionieren, anstatt dann zu sagen, oh, sei nicht so negativ.
Ja, ja, verstehe.
Und das ist keine Rolle, die man gerne haben will in einem Team, die Person zu sein, die sagt, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ja, so.
Aber ab und zu brauchst du sie halt natürlich. Ja. Ja. Findest du überhaupt, dass 5e und oder D&D und Vampire eine gute Idee ist, dass das gut zusammengeht? Oder ist das Quatsch, weil man Vampire eh sehr regelleicht spielt und eigentlich nicht von 5e abgebildet werden kann, sinnvoll?
Naja. Also, jetzt werde ich vielleicht Leute gegen mich aufbringen, aber ich glaube, auch viele werden mir zustimmen. Vampire the Masquerade hat noch nie ein wirklich gutes System gehabt. Auch das eigene funktioniert nicht für das, was es versucht abzubilden die meiste Zeit.
Wow.
Man spielt Vampire the Masquerade so regelleicht, weil man mit den Regeln möglichst wenig interagieren will in der Regel. Insofern sehe ich nicht, wie 5e das schlechter oder besser macht.
Ich fühle mich mega vor den Kopf gestoßen und beleidigt von dir, als jemand, der noch nie im Leben Vampire
gespielt hat. Du hast nie ein Storyteller-System gespielt, oder? Ja. Also, die Regeln sind es nicht, weswegen man Vampire spielt. Da glaube ich, würden alle zustimmen.
Ja.
Selbst wenn sie meine Aussage nicht gänzlich unterschreiben wollen. Und wir haben ja inzwischen schon einige sehr, sehr drastische Hacks von 5e gesehen, wie zum Beispiel auch für Abenteuer in Mittelerde, wo im Grunde alle Klassen gestrichen werden und dann neue geschrieben, damit es nicht so overpowered ist, die Charaktere, die man spielt. Und insofern denke ich, ja, kann man damit auch Vampire spielen. Sind eben keine Spezies, sondern eine eigene Klasse, was regeltechnisch sinniger ist.
Bleiben wir bei 5e-Kram, diesmal was aus Deutschland.
Du hast
dich schlau gemacht, wir wurden angeschrieben. Wir kriegen ja immer wieder so Mails und nach dem Motto, hey, ich habe hier mein Indie-Rollenspiel oder mein 5e-Hack oder mein Supplement. Meistens sind das deutsche DesignerInnen. Könnt ihr darüber mal berichten, darauf hinweisen? Meistens geht es dann um Crowdfundings. Und da ist dieses Format das Sinnvollste, um das darüber zu reden, weil wir haben ja kein Crowdfunding-Format mehr. Wir hatten lange Jahre eins, aber haben dann irgendwann gesagt, ja, das ist einfach zu viel. Crowdfunding ist zu sehr ein Marketing-Tool geworden, als dass wir jetzt noch ein reines Kickstarter-Projekt hier bräuchten, wo wir über die neuesten Kickstarter reden und die völlig random teilweise raussuchen und auch nicht garantieren können, dass das sinnvolle Dinge sind. Deswegen haben wir gesagt, okay, wenn uns jemand aktiv anschreibt und sagt, bitte weist mal drauf hin, was wir machen, dann packen wir es in dieses Format. Und da geht's diese Woche um welches Spiel?
Grimward.
Grimward, ein deutsches 5e-Spiel.
Ja, übrigens nicht das einzige Spiel, das Grimward heißt. Es gibt auch ein Computerspiel, das Grimward heißt. Mhm. Deswegen ist es gar nicht so einfach, mehr darüber rauszufinden. Aber was Grimward ist und was es machen will, ist D&D, beziehungsweise etwas, das vom SRD von D&D inspiriert ist, spielbar zu machen, nur mit Karten. Mhm. Also mit Spielkarten. Dass du deine Spezies, deine Klasse, deine Ausrüstung, deine Zaubersprüche, alles über Karten regelst. Du hast Tokens für deine Trefferpunkte und dergleichen. Das heißt, es geht darum, dass du nichts auf einem Charakterbogen festhalten musst und dass für alles, was du verwendest, auch für die Dinge, die die Spielleitung braucht, für Initiative, für Monster und so weiter, Spielkarten hast.
Aber das ist ja im Grunde genau das, was die Starterbox für D&D 5.5 macht. Nur, dass du halt das ganze Spiel damit spielen kannst, nicht nur die ersten drei Level. Richtig?
Ja, beziehungsweise die Starterbox von D&D hat ja zumindest noch einen rudimentären Charakterbogen, an den du dann Karten anlegst. Hier ist alles nur auf Karten.
Okay. Das ist ja genau das, was wir mal für DSA machen wollten. Also ja. Vor vielen Jahren hatten wir genau so ein, das ist ja auch nicht jetzt das Rad neu erfunden, ne? Machen mehrere Systeme. Wir hatten das mit Ulysses besprochen, dass wir da so eine, ich glaube, wir hatten es DSA Legacy auch damals schon genannt, ne? Dass wir eine Einsteigerversion von DSA 5 machen, wo man halt sich seinen Charakter über drei Karten zusammenlegt und dann losspielt, ohne dass man eben ewig lange den Charakter baut. Und in die Richtung geht das ja auch.
Genau, also es soll möglichst einsteigerfreundlich sein, sowohl für die Spielleitung als auch für die Spielenden, dass man wirklich einfach ein großes Kartendeck oder mehrere Kartendecks mitbringt und sagt, wir spielen jetzt D&D und dann teilst du einfach den Leuten Dinge aus und stellst es damit zusammen, fertig, du kannst losspielen.
Aber hat es dann auch eine eigene Welt oder gibt es dafür Abenteuer? Das ist vor allem halt das der Regelkram.
Es ist vor allen Dingen das Kartendeck und der Regelkram. Und dazu muss man sagen, es ist ja jede dieser Karten hat Artwork drauf. Mhm. Und das ist alles von echten Menschen. Sonst würden wir ja auch nicht drüber reden.
Richtig. Also wir kriegen ja oft Anfragen hier, ich mache nur das Rollenspiel, wollte ich es vorstellen. Und dann schaue ich mir das an und sehe, ah ja, das ist alles KI-Artwork oder viel davon. Und dann sagen wir, nee, wir haben diese Regel. Das ist sozusagen unser... Damit entscheiden wir einfach, über was wir berichten und sparen uns dann... den Entscheidungsprozess,
ja,
weil wir nicht über alles reden können, was uns vor die Füße fällt und dann zu sagen, okay, das ist jetzt unser Kriterium, wenn KI drin ist, Gen-AI-Kram drin ist, dann lassen wir es aus, dann haben wir schon mal einfach eine Vorauswahl getroffen, die machbar ist.
Ja. Also es ist das Regelwerk und dieses Kartenset, bislang habe ich noch nichts gefunden dazu, dass es irgendwie dann ein Setting oder sonst irgendetwas dazu gibt. Was es gibt, ist ab dem 1. August ein Kickstarter.
Genau. Also
und dann werden wir sehen, ob da vielleicht noch mehr Sachen dabei sind, als nur in Anführungsstrichen das Spiel als Kartendeck mit Tokens und dergleichen.
Aber Timing wieder gut. Direkt zur GenCon machen sie den Kickstarter. Mhm. Und ja, das heißt, wenn ihr das hier hört, ist der Kickstarter wahrscheinlich schon angelaufen oder ihr werdet ihn bald finden. Beziehungsweise ich glaube, es gibt schon eine Seite mit Countdown und sowas, ne?
Ja, aber das ist bisher nur der Countdown. Ja,
also wenn wir das hier aufnehmen, sind es noch 3 Tage, bis das, bis das läuft. Ja, und dann sind wir jetzt leider schon, das heißt leider, wir sind fast am Ende, beziehungsweise mal sehen, wie weit wir es noch ergänzen. Und beim letzten Thema, das auch D&D ist, denn es war ein Press-Briefing für den großen Reveal der neuen D&D-Produkte, der auf der GenCon stattfinden wird. Mhm. Wenn wir das hier aufnehmen, in 2-3 Tagen. Und wir reden jetzt schon drüber, aber müssen halt dann warten, bis das Embargo fällt. Das heißt, das Zeitfenster, wenn wir das hier veröffentlichen können, ist sehr eng.
Ja,
also
das müssen das präzise
machen. Ja, wir können nicht jetzt schon raushauen und sagen, hey, wir sind noch vor der GenCon. Wir müssen es während der GenCon raushauen. Und dann aber auch damit leben, dass wir Sachen noch nicht gesagt haben, die auf der GenCon dann schon verkündet wurden. Deswegen kommt vielleicht, wie gesagt, dieser Nachtrag. Das ist alles eine Frankenstein-Folge hier. Es tut mir sehr leid. Aber ist die einzige Möglichkeit, wie wir es jetzt machen können, weil Maike dann wieder weg ist.
Es tut mir leid.
Nee, das ist nicht deine Schuld, das ist einfach Timing.
Schlechtes Timing, ja.
Genau. Deswegen reden wir jetzt kurz über die Sachen, die neu für D&D angekündigt werden. Werden.
Und über die wir reden dürfen.
Ja. Und das ist eine ganze Menge. Und ich weiß auch nicht, ob alles so Hand und Fuß hat oder so handfest ist und oder ob das alles ein bisschen Marketing-bla ist, was wir da erfahren haben. Aber was auf jeden Fall eine Realität ist, ist, dass sie mehr Content zu Greyhawk, Dragonlance und zu Drizzt machen wollen. Also zu den klassischen Dingen, mit denen auch ältere D&D-Fans aufgewachsen sind. Ich bin tatsächlich über Dragonlance und Drizzt da reingekommen. Mhm. Und dann halt Baldur's Gate 1. Greyhawk nicht so. Das war einfach kein Thema Ende der 90er.
Ja.
Aber sie haben auch gesagt, dass sie dafür die Leute wieder ins Boot holen, Content zu machen, die den Kram erfunden haben oder abstammen von den Leuten, die den Kram erfunden haben.
Oder bekannte D&D-Spieler sind. Das also es gibt, sie haben angekündigt, dass es dieses Icons-Programm oder dieses Icons-Linie geben wird.
Label, ja.
Label. Also. Und da werden Leute drin sein wie Lou Gygax, also Sohn von Gary Gygax. Mhm. Da werden die Dragonlance-AutorInnen
Margaret Weiss und
Tracy Hickman dabei sein, aber auch Joe Manganiello.
Genau. Und R.A. Salvatore wird Drist-Abenteuer-Content mitschreiben. Keine Ahnung, wie weit er da sich da für hergibt oder ob er weiter Romane schreibt und einfach nur zwischendurch sagt, ich lese mir das mal durch, werden wir sehen. Genau. Und was der Manganiello genau macht, der ist da scheinbar Project Lead für das irgendwie, der hat den Hut auf. Ist nicht ganz klar geworden. Werden wir noch sehen.
Es ist vor allen Dingen, hier machen Leute D&D, deren Namen ihr kennt.
Und wo wir bei alten Linien sind, eine D&D-Kampagnenwelt, die es, glaube ich, nur für AD&D gab, die aber in unserer Streaming-Kampagne eine Rolle gespielt hat, weil Moritz und Eric Fans davon waren, ist Dark Sun. Also sie bringen Dark Sun für 5.5 wieder und sagen direkt, das hier ist Mature-Content. Das wird in einem Umschlag sein, damit man dann nicht die ganzen blutigen und nackten Tatsachen sehen muss, die in diesen Büchern sind. Das wird also wirklich für Erwachsene sein. Direkt mit 3 Büchern, einem Settingband namens Edge of Oblivion, einer Gameplay-Expansion, also wahrscheinlich neuen Regeln und sowas, und einer Alternativversion des Player-Handbooks mit neuem Artwork und einer neuen Klasse, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, ich weiß nicht, ob die Klasse in dem Handbook mit drin ist oder in die Gameplay-Expansion drin ist, aber es wird mit dem gesamten Dark Sun-Material eine neue Klasse geben, die Psion-Class.
Genau. Kann natürlich sein, dass die einfach in dem Gameplay-Expansion-Ding drin ist und das Players Handbook inhaltlich verändert sein wird. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir werden sehen.
Die Psioniker kehren zurück.
Genau.
Weil wir noch nicht genügend Magie-Dinge haben.
Außerdem haben sie gesagt, sie wollen diese ganzen Kampagnenwelten halt auch für alle weiter mit Content versorgen, aber schaffen das selber nicht, weswegen sie wieder zu einem Modell zurückkehren, was sie vor 10 Jahren schon mal hatten, nämlich, dass sie einfach andere Designer, Designhäuser anheuern, so wie sie halt Kobold Press zum Beispiel hatten für das erste große Abenteuer für die 2014er Edition. Darf Kobold Press jetzt auch wieder ein Forgotten Realms Abenteuer schreiben und sie haben sich 2 andere Designhäuser gesucht, um Ravenloft und Eberron-Content zu machen. Das heißt, wir müssen nicht nochmal 6 Jahre aufs nächste Eberron-Buch warten. Das ist doch an sich ganz gut.
Das ist ganz gut. Generell, dass vielleicht irgendwie ein bisschen mehr an Abenteuerfutter für nachkommt, dass mehr als nur hier ist eine Anthologie, die ihr beliebig irgendwohin verteilen könnt, ist.
Ja.
Nichts gegen Abenteuer-Anthologien, aber.
Und dann haben sie ganz viel erklärt, was sie mit D&D Beyond machen wollen, also digitalen Content, der teilweise gar nicht für Europa funktionieren wird, weil sie dann einen lokalen Spielefinder einbauen, also so eine Art Partnerbörse für Spielrunden, also auch in Real Life, nicht nur online, aber auch online durch eine Partnerschaft mit Start Playing, dass du dann halt da über D&D Beyond und Start Playing dir deine SL buchst und deine Gruppe dann zusammenfindest. Aber halt auch, dass du angezeigt bekommst, wo jetzt in deiner Nähe Spielkunden sind, die noch Leute suchen.
Oder Events,
aber das halt, glaube ich, dann nur für USA erstmal, so wie das klang.
Beziehungsweise wird erstmal wenig Sinn ergeben.
Und eine überarbeitete App für D&D Beyond, wo man jetzt schöner würfeln kann und mit animierten Items für dein Inventar und sowas. Da ich nie die D&D Beyond App benutzt habe, weiß ich nicht, ob das jetzt so viel besser ist als früher.
Es ist intuitiver, denn intuitiv ist die App bisher nicht. Mhm. Das ist ein bisschen so, als würde man ein hübscheres Excel-Sheet betätigen teilweise. Also funktioniert in der Regel. Aber das sah aus, was sie gezeigt haben, als wäre es ein Interface, mit dem es leichter ist, tatsächlich das zu finden, was man haben will. Und es ist hübscher und du hast größere Dinge, auf die du tippen kannst, sodass du nicht ständig aus Versehen die falschen Proben würfelst.
Okay, weil die Szene mitaltert sozusagen.
Ich weiß es nicht, oder? Keine Ahnung. Weil genügend Leute gesagt haben, wo muss ich hier jetzt draufdrücken auf meinem Character Sheet, damit irgendwas gewürfelt wird? Und jetzt gibt's eine aufbereitete Version davon.
Und sie haben gesagt, dass man jetzt Online-Sessions über D&D Beyond auch ohne das Virtual Tabletop spielen kann, also dass man auch ohne Karten spielen kann. Das weiß ich jetzt aber jetzt gar nicht, wo da der Mehrwert ist, so wir sind in einem Discord-Call und naja, das Bedienen der verschiedenen Charakterbögen und.
Ja, also um ehrlich zu sein, habe ich auch nicht wirklich verstanden, was sie damit meinten. Es gibt ja Kampagnen.
Wir haben viel nicht verstanden hier heute, sorry. Aber.
Ja, aber es gibt ja Kampagnen auf D&D Beyond, in denen man dann gemeinsam die Charaktere verwalten und auch würfeln kann. Und dann können alle Leute sehen, was gewürfelt wurde. Also man ich dachte, das wäre schon, man kann auf D&D Beyond zusammenspielen, ohne dass man dafür irgendwie ein VTT braucht. Es ist, vielleicht wollen sie das auch überarbeiten und angenehmer und schicker machen. Also es scheint sein, als würden sie generell D&D Beyond in Facelifting versehen und das mit mehr Schnittstellen zu anderen Dingen ausbauen, wie eben zu Start Playing.
Also aus meiner Sicht, der nur sehr selten auf D&D Beyond ist, sondern höchstens mal mit dir auf Roll20 spielt, wenn wir halt intern Witchlight weiterspielen für unsere Patrons. Oder früher Icewind Dale. D&D Beyond wirkt auf mich, als hätten sie keinen Plan. Sie haben es gekauft und jetzt wissen sie nicht, was sie damit machen. Sie wollten erst dieses Sigil da drauf stülpen, also dieses 3D-Virtual-Tabletop, was ja ein Element von Beyond sein sollte oder in Kombination damit arbeiten. Das hat ja nicht funktioniert, das war ja ein Megaflop. Dann haben sie Maps, das ist ja auch noch immer ein Teil von Beyond, oder? Aber jetzt sagen sie auch, man kann es auch ohne Maps benutzen, aber das konnte man doch. Also ich habe das Gefühl, sie bauen da halt Dinge drin rum und gucken, ob irgendwas kleben bleibt, ob irgendwas den Leuten gefällt und dann arbeiten sie damit weiter. Kann das sein?
Das kann sein. Ich weiß nicht, wie die Lizenzsituation im Hintergrund auch ist, also Roll20 hat ja weiterhin die Lizenz dafür, die ganzen Bücher bei ihnen in digitaler Form zu haben und die fertigen Bundles mit allen Karten und dergleichen anzubieten. Und das läuft auch weiter. Heißt das eine exklusive Lizenz? Und was dürfen sie überhaupt machen? Was können sie machen mit D&D Beyond? Und ich weiß auch nicht, ob irgendjemand bei Wizards of the Coast das so genau weiß.
Aber ich entschuldige mich bei allen D&D Beyond Cracks da draußen, die das jeden Tag benutzen und total toll finden oder genau wissen, was jetzt die Änderungen sind. Wie gesagt, es ist ein ahnungsloser News-Podcast. Wir benutzen dieses Tool sehr selten. Wir haben andere Lösungen für uns. Und meistens ist es ja sogar Talespire, was du als Visualisierungstool benutzt. Und ich finde es auch weiterhin die beste Lösung.
Es ist auf jeden Fall die schickste Lösung. Es
implementiert halt nicht die Regelbögen, wie es D&D Beyond machen würde.
Weil ich mich mehr in die technische Seite reinfuchsen müsste. Ja, es gibt Community-Content, dass du einen Mod benutzen kannst für Talespire, um die in die Charakterbögen reinzuladen. Aber was wir durchaus machen, ist ja, dass D&D Beyond und Roll20 über Plugins eine Schnittstelle miteinander haben können. Und dass Leute dann in ihren D&D Beyond-Charakteren würfeln und das in Roll20 angezeigt wird. Also es ist nicht so, als würden wir es nicht benutzen. Ich benutze es vor allen Dingen für Charakterverwaltung und dergleichen ziemlich
Beyond.
Viel. Beyond, okay. Genau.
Ich wollte mich jetzt nur entschuldigen bei allen Leuten, die sich damit auskennen und die jetzt die ganze Zeit schon ihren Lautsprecher anschreien, was vor allem ich für einen ahnungslosen Quatsch vor mir.
Nico kann es hören. Nico spürt das.
Ja, ich kann da nicht schlafen. Ja. Also.
Tut mir leid.
Nice. Ja, also aber du benutzt es für Verwaltung, aber fürs eigentliche Spiel haben wir halt andere Lösungen gefunden, die Wizards wahrscheinlich nicht gefallen.
Ich weiß nicht, ob Wizards Talespire nicht gefällt.
Naja,
Talespire ist toll.
Sie wollten es nachbauen sozusagen und sind damit gescheitert.
Aber ja, die haben sich zu viel vorgenommen.
Ja.
Mit einem zu kleinen Team.
Das ist auch keine Häme von mir, ne? Also nee. Ich mag den Kram, den sie rausbringen, ja, aber
aber ja, man kann sich nicht dagegen wehren, den Eindruck zu haben, dass es planlos ist,
was
das angeht.
Gerade was den digitalen Kram angeht. Da gab es auch noch Neuigkeiten zu Warlock.
Ja.
Bei digitalem Kram, aber das war eigentlich nur, und diese Leute sprechen die Figuren.
Ja, beziehungsweise das enthüllt werden wird, welchen Patron die Figur von Trisha Helfer, also die Warlock, die man spielt, haben wird.
Das dürfen wir jetzt auch schon sagen, weil das kommt ja auch erst nachdem es enthüllt wurde raus, unser Podcast. Deswegen dürfen wir sagen, dass das
Tascha
ist. Ja.
Ja, denn nicht die Raven Queen.
Das werden die gesagt haben, bevor wir es gesagt haben.
Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass das einer meiner Tipps war.
Tascha?
Ja, ich war ja eingeladen zu einer Besprechung bei der GameStar dazu. Und ich sagte, Raven Queen ist sehr naheliegend, aber es könnte auch die sein und diese Gottheit. Oder es könnte sogar Tascha sein, weil sie auch eine Variante hat, in der sie mit der Raven Queen teilweise als identisch gesehen wird. Also,
okay. Well
done me.
Und dann haben sie noch ein bisschen was über Arcana Unleashed erzählt, was ja die nächste Season ist, also ein Season of Magic jetzt. Also dann kommt dieses Thay-Abenteuer, wo man als Spione, Hochlevel-Spione in Thay arbeitet und gegen Zastam vorgeht.
Wie?
Aber es kommt auch ein Buch über Magie raus, Arcana Unleashed. Magst du mir sagen, was da drin ist?
Da sind alle möglichen Dinge drin, die sich mit noch magischeren Varianten beschäftigt. Also es gibt Subklassen, die alle nochmal eine arkane Version sind. Also, dass wir von verschiedenen Klassen nochmal eine Subklasse bekommen, die zusätzlich zaubert, die überhaupt zaubert, wenn es eine von den Klassen ist, die es ansonsten nicht tut. Gibt neue Zauber, gibt neue Feats, gibt neue Backgrounds. Also es ist einfach vor allen Dingen Crunch für die Charaktererschaffung und für magische Gegenstände. Und es ist dann auch ein Abenteuer drin und Monster. Das Abenteuer ist aber nur ein Einsteigerabenteuer. Was ist hier nur? Es ist ja nicht einfach, ein Einsteigerabenteuer zu schreiben. Aber es ist ein Einsteigerabenteuer für Charaktere der ersten Stufe. Das heißt, ganz viel von dem High-Level-Kram wird man da noch gar nicht sehen.
Niemanden, wenn es heißt acht Subklassen, heißt das, dass das für, also dass das nicht acht Magier-Subklassen sind oder sowas, sondern dass es für acht,
dann wird es einen Barbaren
möglichst breit aufgestellt. Also nicht für alle Klassen, aber für viele Klassen eine neue Magier-Subklasse
gibt. Ja.
Das klingt wie ein Buch, wo sie sich dann ausrechnen, dass das jeder haben will.
Ja.
Und das wird so auch passieren.
Das ist auch korrekt. Ich will es auch haben.
Ja, natürlich. Weil das ist ein Buch, was mit dem jeder was anfangen kann.
Genau.
Ja.
Das ist, wie gesagt, das ist einfach ganz viel Crunch, mit dem man unterschiedliche Dinge befüllen kann.
Und dann gab es noch, es geistert seit Tagen ein Gerücht durchs Netz. Aber ihr fragt euch vielleicht, warum wir nicht drüber reden, weil ihr wahrscheinlich wisst, was es für ein Gerücht ist.
Weil wir explizit gebeten wurden, es nicht zu tun.
Und da wir mit der IP, um die es hier geht, auch gar nichts am Hut haben,
ziemlich,
können wir auch, wenn ich das so sagen, ich glaube, das wird auch ein D&D-Buch, das ich für mich auslasse, ehrlich gesagt.
Also falls es eins geben würde.
Falls es ein D&D-Buch geben soll zu einer IP, über die wir nicht reden, weil wir es damit nicht auskennen, würde es mich nicht so sehr interessieren. Denn ich habe von dieser IP nur die Strategiespiele gespielt und nicht die MMOs.
Also jetzt mal im Ernst, es geht natürlich um World of Warcraft. Es ist ein World of Warcraft Crossover mit D&D und ich hatte es zwischendurch tatsächlich falsch verstanden, dass wir darüber nicht reden dürfen, aber wir dürfen darüber reden. Das war sogar der Hauptteil dieser Präsentation, dieses Press-Briefings. Es gab nur einen Bestandteil, über den wir da vielleicht nicht reden sollten, weil es da irgendwie ein Bild gezeigt wurde, das nicht gezeigt hätte werden dürfen. Aber egal, wir zeigen hier keine Bilder. Wir beschreiben auch keine Bilder. Aber tatsächlich ist das Crossover, das jetzt angekündigt ist und das im November schon erscheinen wird als Buch, WoW trifft D&D. Was fühlst du dazu, Maggie?
Gar nicht so viel, beziehungsweise ich denke mir, das wird eine Menge Leute freuen, aber so viel Arbeit ist da. Also sagen wir mal so, wenn ich Leuten D&D beibringe, die noch nie im Leben die irgendein Rollenspiel gespielt haben, dann gibt es immer den Punkt, wo jemand sagt, Paladine sind also wie in WoW.
Echt? Ist das so oft?
Das ist mehrfach mir passiert, solche Dinge. Also da sind ja schon Parallelen. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine Menge Leute freut, weil die Schnittmenge doch schon relativ groß ist. Für mich ist es nicht so wichtig, aber es ist zumindest schon mal eine sehr große Marke. Wizards und Blizzard, die sich zusammensetzen, um das spielbar zu machen.
Wizards und Blizzard, das hast du schön gesagt.
Ja.
Jetzt war das ja lange so, dass man WoW dafür verantwortlich gemacht hat für den Niedergang der Pen-Paper-Rollenspiele. Die Leute haben aufgehört, Pen-Paper zu spielen und dafür WoW und andere MMOs gespielt. Und deswegen war das ein starker Einbruch in den frühen 2000ern im Offline-Spielen.
Und ich dachte, es wäre Magic the Gathering gewesen, das die Rollenspiele getötet hat. Wer auch immer die Rollenspiele nicht wirklich getötet hat. Es ist ja so, klar, WoW ist immer noch das MMO, aber MMOs generell sind nicht mehr so stark. Aber es ist natürlich mit einer Menge Emotionen und Nostalgie verbunden. Haufenweise, selbst Leute, die sie jetzt nicht mehr spielen, haben Erinnerungen an gute Zeiten, in denen sie es gespielt haben. Ich denke, das ist eine schlaue Sache. Es ist vielleicht nur einfach keine für mich. Aber hübsch wird's garantiert sein, wenn Wizards und Blizzard dran arbeiten. Es soll natürlich Azeroth vor allen Dingen spielbar machen und eine ganze Reihe klassische Dungeons umsetzen und auch einen Raid spielbar machen als so ein großes Dungeon-Ding.
Legendäre Raids hieß es. Mit der Ice Crown Citadel Map Pack Dings. Wir wissen nichts über WoW. Ich habe in meinem ganzen Leben keine Sekunde WoW gespielt, deswegen können wir hier nicht lange drüber reden.
Ich habe 20 Minuten gespielt.
Okay. Und das von Leuten, die bei BAFT gearbeitet haben.
Ja.
Aber wir haben auch damals schon nicht so getan, als wüssten wir irgendwas darüber. Dafür gab es ja Expertinnen dort.
Ja. Ich habe andere Dinge gespielt.
Dieses Map-Pack enthält ein Abenteuer für Charaktere von Level 16 bis Level 20. Also das ist schon auch ein bisschen High-Level-Content. Werden wir uns denn das Warcraft-Buch anschauen? Also sind wir befähigt, es zu besprechen? Irgendwie nicht, ne?
Naja, wir sind befähigt zu sagen, ob es ein gutes Buch ist. Also wir können es von der D&D-Seite aus anschauen und dann müssen wir jemanden fragen, der sich mit WoW auskennt, zu den anderen Aspekten des Buches. Da sollen sich doch aber sicherlich Leute in unserer Community finden.
Hier ist noch ein Setting, über das wir sehr wenig wissen, weil es zu unserer aktiven D&D-Zeit kaum bespielt wurde, beziehungsweise ich glaube, es war ja das Hauptsetting für D&D 4 und das haben wir nicht gespielt, nämlich Greyhawk. Da wurde noch klar gesagt, was für ein Abenteuer uns da erwartet als neuer Content für Greyhawk und das ist das Abenteuer, das brandneue Abenteuer Crown of the Witch Queen.
Ja, da wird es sich um Tasha drehen. Beziehungsweise Igwilf, das ist dieselbe Person. Also Tasha,
so.
Tasha ist ursprünglich aus Greyhawk und sie hat mehrere verschiedene Namen und einer davon ist Igwilf. Und es wird um sie und ihre Tochter gehen und dementsprechend vermutlich auch ziemlich High-Level sein.
Okay.
Da freue ich mich auch tatsächlich drauf. Ich finde Tasha eine faszinierende Figur. Die Ziehtochter der Baba Yaga.
So, und das wäre der Teil, den wir vor der GenCon aufnehmen. Und mal gucken, ob jetzt noch irgendwas kommt, was wir danach machen. Und wenn nicht, dann war es das wohl nicht wert. Und wir hatten nichts, keine großen Enthüllungen noch mehr anzuhängen. Und dann wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ja.
Und mehr so planloses Geschwätz gibt's auf Patreon.
Das ist richtig. Hoffentlich charmantes, planloses Geschwätz. Und viele auch von den Podcasts, die auch öffentlich zu hören sind, gibt es zumindest früher auf Patreon.
Genau. Und man kann auf Patreon mit Maike eine Spielrunde gewinnen. Also man kann sich auslosen lassen für eine Spielrunde. Einmal im Monat circa. Außer wir sind auf vielen Cons, dann machen wir das vielleicht mehrfach pro Monat und dafür vor Ort. Und dann ist es halt ein bisschen enger, wer da teilnehmen kann. Also es können alle teilnehmen, aber wir müssen halt da hinkommen.
Ja.
Auf diese Con.
Und wenn dann,
Nordcon hatten wir mehrere Runden jetzt.
Werden dann meistens von mir überredet, Dark Fantasy Enten zu spielen.
Vielleicht spielst du nicht den Rest deines Lebens immer Duckburg mit.
Warum nicht?
Eine Sache zum Thema D&D ist noch neu, die war nicht Teil dieses Press-Briefings, das haben sie erst dann auf der GenCon verkündet, und zwar, dass es neben Warcraft noch eine andere IP gibt, zu der sie künftig Bücher oder zumindest ein Buch rausbringen werden, und das ist Star Wars. 2027 kommt ein D&D Star Wars Buch raus. Was sagst du dazu, Maike?
Ich sag dazu, dass sie offensichtlich mit D&D jetzt das Gleiche machen, was sie mit Magic the Gathering machen, wo sie diese Universes Beyond Sets machen und einfach verschiedene andere IPs mit ihrem Spiel kombinieren. Dann ist Star Wars, denke ich, mit einer der besten Sachen, die man sich da angeln kann, neben zum Beispiel World of Warcraft. Wir wissen nicht viel mehr über dieses Buch, eben außer, dass es das geben wird, aber wahrscheinlich wird es dann ein ähnliches Format haben, also dass da Dinge spielbar gemacht werden und die Welt spielbar gemacht wird mit denen die Regeln. Ich kann mir vorstellen, dass es neue Klassen gibt oder zumindest eine Klasse dafür, die Jedi darstellt. Aber mehr wissen wir noch nicht, und was auch nur eine Vermutung ist, aber ich denke, die könnte ziemlich naheliegend sein, ist, dass das bedeutet, dass es vielleicht dann auch Magic the Gathering Crossovers gibt und wir also dafür Sets für Star Wars und für WoW bekommen, weil Wizards of the Coast beide Spiele macht und ich mir alle Leute sich vorstellen können, nicht nur ich, sondern das gesamte Internet, dass die Verträge dann nicht nur für Dungeons and Dragons sein werden.
Das mit Star Wars ist nicht neu. Wizards haben vor knapp 25 Jahren schon mal Star Wars Pen Paper gemacht, und zwar zu Zeiten von D&D 3. Da gab es halt die D20 Lizenz, also wo plötzlich dieser Hype war, dass jeder halt D20 auf sein Spiel geschrieben hat, damit es kompatibel ist mit D&D, so wie heute 5e draufsteht. Und da haben sie zwei Editionen eines Star Wars Rollenspiels rausgebracht, das wir auch vor kurzem noch gespielt haben, im Wechsel mit dem FFG-Spiel, das es ja aber auch noch gibt. Also Asmodee hat ja immer noch die Star Wars Pen Paper Lizenz. Bin ich gespannt, ob die exklusiv gewesen wäre, ob die beide nebeneinander existieren können oder ob halt die Star Wars Version eher so ein Merchandise-Produkt ist, das dann eh keiner spielt und die Leute lieber trotzdem weiter die FFG-Version, also Ex-FFG, das ist jetzt Edge, spielen wollen. Mal gucken. Also hängt halt auch davon ab, was sie draus machen für 5e. Früher war das mehr als wir erfinden eine neue Klasse und hämmern das in die bestehenden D&D-Geschichten rein. Dafür haben sie schon die Mechanismen stark gehackt, ne? Also ja. Das ist ja auch die Basis für KOTOR gewesen, das Regelwerk. Da waren natürlich die Attribute noch die gleichen wie bei D&D. Aber sie haben halt schon neue Ressourcen eingeführt und ganz neue Mechanismen, um das besser darzustellen. Bin gespannt, wie sie jetzt einen Jedi abbilden zum Beispiel. Wir werden sehen.
Oder es könnte auch, wie du sagtest, nur ein Merchandise-Produkt sein, denn für das WoW-Buch wissen wir inzwischen ja auch, dass man da ein Ingame-Pad mit dazu bekommt, wenn man das Buch kauft. Das heißt, es kann sein, dass viele Leute sich das nur kaufen, weil sie Komplettisten für WoW sind oder dieses Pad oder Reittier haben wollen. Entschuldigung, ein Reittier. Und vielleicht stellen sich Leute dann ein Star-Wars-Rollenspielbuch nur in den Schrank, weil sie Star-Wars-Sachen sammeln. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du Leute kennst, die das tun, aber manche tun das.
Also es ist schon bekannt, dass man ein Reittier bekommt, wenn man das, also ein Code für ein Reittier in WoW, okay, aber nicht was für ein Reittier.
Das weiß ich nicht, zumindest. Aber
hast du einen Vorschlag, was sinnvoll wäre? Nacktschnabel. Ein schwarzer Panther.
Das ist eine gute Frage.
Oder violetter Panther.
Ja, ich fände den Axtschnabel gut. Aber ja, das ist vielleicht nicht exklusiv und besonders genug. Ich verbinde nur sehr viel mit denen, weil wir sehr viel mit ihnen durch den Norden der Forgotten Realms geritten sind.
Ich meine, witzig wäre auch einfach ein Gelatinous Cube oder sowas.
Ein Gelatinous Cube, auf dem man durch die Gegend
schwimmt. Eulenbär wäre naheliegend.
Eulenbär.
Oder vielleicht ist es einfach ein kleiner roter Drache.
Ja, oder genau, ein kleiner roter
Drache.
Man
kann ja auch fliegen bei WoW.
Genau.
Ne? Aber das sind eher Cutscenes, oder? Ich habe es nie gespielt.
Es gibt die Reisevarianten, wo du fliegst mit einem Viech von deiner Fraktion. Aber es gibt auch Reittiere, die von allein fliegen können. Das wird aber immer mit neuen Erweiterungen eingeschränkt. Wo genau, damit man nicht alles zu schnell abfarmt. Aber das geht jetzt zu weit.
Ja,
das
ja es gibt sie. Okay, danke. Jetzt kommt der Teil, wo wir Dinge nachtragen, die wir dann später aufgenommen haben, während die GenCon schon lief. Aber auch die ohne Anspruch auf Vollständigkeit, denn Maggie bricht jetzt gleich auf zum Drachenfest und dann können wir weitere News nicht mehr mit aufnehmen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir untypischerweise in Bälde noch eine weitere Folge machen und das nicht nur alle 2 Monate hier aufnehmen. Ist das okay für dich, Maggie?
Das ist okay für mich, ja.
Denn die News von der GenCon zum Thema Vampire ist jetzt da, ungefähr vor einer halben Stunde gedroppt, bevor wir das hier aufnehmen. Was ist es denn? Was ist denn die große Neuigkeit für Vampire?
Es ist nicht noch ein weiteres Crossover mit D&D, es ist die 6. Edition.
Yay!
Vielleicht. Also die kann man jetzt auch auf der GenCon, wenn man dort ist. Unwahrscheinlich, dass die Leute, die das jetzt gerade hören, auf der GenCon sind, wenn sie auf der GenCon sind, haben sie Besseres zu tun, als unseren Podcast zu hören wahrscheinlich.
Ja.
Aber wenn man dort ist, dann kann man es jetzt auch testspielen. Da werden schon erste Runden geleitet. Und bisher in den, was sie auf Social Media und dergleichen gesagt haben, das sind erstmal nur Phrasen mit, das soll auf den Spielenden zentriert sein und möglichst streamlined und Schwerpunkt auch auf erzählerische Spielen. Das ist eigentlich das, was es immer schon sein wollte. Dementsprechend noch kann ich nichts dazu sagen, wie die 6. Edition aussehen wird. Aber vielleicht in ein paar Tagen, wenn Leute davon berichten oder man sich das genauer anschauen kann. Auf jeden Fall spannend insofern, als dass gar nicht so viel für die 5. Edition passiert ist. Und jetzt kriegen wir die 6.
Mhm. Wie lange hatten wir die 5.? Auch schon 10 Jahre oder so, oder?
Mhm.
Nicht ganz.
Ich glaube nicht ganz. Nee, 7 oder so. Müsste ich nachgucken. Aber es ist jetzt 7? Keine große...
Maggie, 7 wäre knapp vor der Pandemie gewesen. Es ist schon etwas länger.
Okay, 8 Jahre. Hm. Auf jeden Fall sind nicht so viele Bücher für die 5. Edition erschienen tatsächlich.
Okay. Naja, andere Neuheiten von der GenCon. Von Chaosium sind ein paar Bände erschienen auf der GenCon. Beziehungsweise man kann sie als Pre-Release dort kaufen. Unter anderem das neue Rivers of London Buch.
Ja.
Oder 2 Rivers of London Bücher sogar.
Ja.
No Place Like Home. Auf dem Cover ist ein gelbes Auto. Ist das ein Wizard of Oz Buch für Rivers of London?
Ich glaube, also nur von dem Cover her sieht es eher aus, als würde es um die Demimond gehen, also um die Leute, die eher Feen als Menschen sind und die teilweise ihre eigenen Wettbewerbe und dergleichen haben. Und
ach ja, zwischen sind Feen drauf, ja.
Genau, zwischen den Feenwelten und der Realität durchaus hin und her wechseln können. Da gibt es Autorennen, die durch unsere Welt und Parallelwelten und dergleichen gehen.
Und das andere ist Dead Letter und da ist ein Fuchs auf dem Cover und eine Frau auf dem Fahrrad.
Oh ja, das ist Abigail. Das ist ein Charakter, der immer wichtiger geworden ist. Das ist die Cousine, glaube ich, vom Hauptcharakter, auf jeden Fall mit ihm verwandt. Also mit Peter. Und die redet mit sprechenden Füchsen in London. Mhm. Das sind ihre Kumpels.
Das andere Spannende ist halt, dass Innsmouth oder Innsmouth, je nachdem, wie man es aussprechen mag, Settingbuch, das schon mit einer Content-Warnung kam. Also, dass da vielleicht die Themen behandelt werden, die nun mal zu Innsmouth dazugehören. Nämlich, dass man...
Fischmenschen?
Dass man Dinge mit Fischmenschen macht oder sie mit einem machen, damit mehr Fischmenschen entstehen.
Okay.
Ich meine, trotzdem ein Buch, das mich sehr interessiert und dich wahrscheinlich auch.
Ja.
Weil das halt so eins von den klassischen Settings ist, über die man vielleicht mehr wissen möchte und die man auch mal spielen könnte. Also es ist, ich weiß gar nicht, in wie vielen Computerspielen Innsmouth schon Setting war. Hier Dark Corners und hier das Sinking City, war das nicht auch da? Oder war das nur so, das war neu erfunden, aber inspiriert von? Oder
dann, ja, und da heißt es auch, dass ganz viele Leute aus Innsmouth dorthin gezogen sind, nachdem Innsmouth tatsächlich untergegangen ist.
Richtig, stimmt. Die haben da quasi ihr Viertel gegründet.
Genau,
und das war dann,
die Fischleute.
Ja, so ihr New Innsmouth.
Mhm.
Okay. Naja. Natürlich gibt es noch mehr von Chaosium, aber wie gesagt, wir blättern jetzt nur mal kurz durch und streifen das und werden vielleicht irgendwann demnächst noch einen Nachtrag machen. Chaosium haben auch ein Crowdfunding für ein Brettspiel angekündigt auf GameFound. Das heißt Old Ones Origins Und du hast schon gesagt, das erinnert dich ein bisschen an Cthulhu Wars, aber mit einem Twist.
Ja, es spielt nicht auf der Erde. Cthulhu Wars spielen wir ja verschiedene Armeen von großen Alten, die um die Erde kämpfen und versuchen, sie nach ihrem Plan zu vernichten und in den Wahnsinn zu treiben. Und das hier spielt nicht auf der Erde, sondern im All, auf anderen Ebenen. Aber die Grundprämisse ist relativ ähnlich. Man hat Armeen für verschiedene große Alte, die asymmetrisch funktionieren und gegeneinander antreten. Man kann es mit 2 bis 4 Leuten spielen.
Ja, das klingt, als würdest du mir Cthulhu Wars beschreiben.
Ja, und es hat Miniaturen, beziehungsweise, wenn ich das richtig gesehen habe, kann man entweder mit Markern oder mit Miniaturen spielen, beziehungsweise es gibt unterschiedliche Versionen. Es ist nicht von Sandy Peterson, so wie Cthulhu Wars, sondern von einem anderen Designer. Und hoffentlich braucht es auch nicht so lange, bis es fertig ausgeliefert ist. Das Crowdfunding startet demnächst. Mhm. Das ist aktuell noch eine Interessenssammelseite auf GameOn. Und ja, ich schätze mal, sobald sie sich vom Kater der Con erholt haben, könnte das vielleicht starten.
GameFound ist es, nicht Game on Tabletop. Ja. Und dann haben wir noch eine Kampagne, die im September startet. Das ist diesmal Backer Kit. Also nicht weder Game on Tabletop noch Game. Ich glaube, Game on Tabletop ist vor allem was für Europa, ne?
Ja.
Die Amerikaner benutzen das nicht so wirklich. Eine französische Seite ursprünglich.
Jetzt sind Free League auch in Europa, aber die machen das mit Backer Kit.
Richtig, ja. Free League machen ein Crowdfunding ab September für The One Ring, für 2 neue Expansions und die überarbeiteten Regeln. Jetzt, wie lange gibt's diese neuen Regeln?
Noch nicht so lange, 2 Jahre, 3 Jahre?
Wahrscheinlich ist es länger und es kommen sie nur kürzer vor, aber dass sie jetzt schon wieder bearbeitet werden, okay.
Ja.
Da finde ich die Abenteuer oder die Setting-Bände, die wahrscheinlich Abenteuer enthalten, schon deutlich spannender. Und zwar ist das einmal The White Tower and the Hall of Gold. Das ist eine Campaign-Expansion, wo es um Gondor und Rohan geht.
Yay!
Also beides in einem Buch.
Ja.
Finde ich, hätte auch jeweils ein eigenes Buch verdient gehabt.
Ja, das auch. Und es ist auch so ein jetzt erst, weder in der ersten Edition von The One Ring noch bisher in der zweiten, haben wir das genauer beleuchtet bekommen, weil wir uns immer eher auf die nicht ganz so zentralen Regionen konzentriert haben.
Ja.
Aber ich finde es cool. Bin gespannt, was sie daraus machen mit dem Ansatz, dass es immer einzelne Schauplätze gibt.
Also ich glaube, es gab für die erste Edition von The One Ring gab es ein Settingbuch für Rohan, aber es gab keins für Gondor.
Ja.
Von daher, besser, sie machen es jetzt da, quetschen es da rein, als dass sie wieder keins machen, bevor es eine nächste Edition gibt. Und das andere ist ein Bestiary. Also da wird als Beispiel aufgeführt, schwarze Numenora, Haradrim und Ancient Evils. Also was auch immer so unter der Erde lauert und
Riesenspinnen?
Ja.
Es gibt genügend Ancient Evils, die herumkrauchen können in Mittelerde.
Finde ich aber interessante Auswahl. Hier 2 verschiedene Sorten Mensch und Ancient Evils.
Ich glaube, sie wollten damit vor allen Dingen sagen, es gibt mehr fiese Menschen und dann eine vage große Menge an verschiedenen Dingen.
So, und jetzt haben wir noch ein paar Neuheiten von der Gen Con, über die wir kurz reden wollen, nur einfach der Vollständigkeit halber. Was hast du denn erfahren von der Gen Con?
Also, eine Sache, die ich erfahren habe, dreht sich um Paizo. Die haben natürlich neue Sachen dabei gehabt und angekündigt für Starfinder 2, für Pathfinder 2. Aber sie haben auch ein ganz neues Spiel angekündigt. Da wird es ein Horrorspiel geben, 13 Omens, das vollkommen anders ist als die normalen Paizo-Spiele. Die normalen Paizo-Spiele sind crunchy und die sind recht komplex. Das baut ja alles immer noch, zumindest grob, auf die D3-5 auf. 13 Omens soll sehr schnell anfangen können. Man baut einen Charakter, ist fertig, spielt eine Runde und hat dann eine Horror-Story. Also eine gänzliche andere Philosophie von Game Design. Und ich finde das insofern interessant, als dass alle Verlage auch international Schwierigkeiten haben, das ist auch eine News, die mehr oder weniger von der Gen Con kam, dass viele von den Verlagen durch die Zölle zum Beispiel und internationalen Versand, der fast unmöglich geworden ist, Probleme haben und durch die zusätzlichen Kosten auch Crowdfundings nicht ausgeliefert werden, teilweise die erfolgreich abgeschlossen wurden. Und dass auch viele von den DesignerInnen sagen, dass sie andere Möglichkeiten finden müssen, ihre Spiele zu vermarkten. Cephalofair, die Gloomhaven und Frosthaven machen zum Beispiel, haben gesagt, dass sie froh sind, dass es die digitalen Versionen von ihnen gibt, denn darüber bekommen sie Lizenzgebühren und müssen dafür nicht mehrere Kilo Material nach Europa verschiffen.
Was sich nicht mehr lohnt.
Was sich nicht mehr lohnt.
Dank Trump und seinem hirnrissigen Aktionismus.
Exakt. Ja. Also alle haben Schwierigkeiten. Paizo hat auch insofern Schwierigkeiten, als dass deren Vertrieb gestorben ist, also der Laden, der den Vertrieb für sie gemacht hat, die Organisation, die ist pleite gegangen und sie müssten das neu machen. Insofern sehe ich da, dass Leute sich versuchen neu orientieren und andere Leute auf dem Markt zu erschließen.
Ja, krass. Ist nicht nur der deutsche Markt, dem schlecht geht, sondern die ganze Szene. Aber es war ja irgendwie klar, dass dieser ganze Boom nicht ewig anhalten würde und jetzt halt noch gemixt mit der Wirtschaftslage ist das natürlich alles ziemlich scheiße. Ja. Also der Boom, der durch Covid letztlich entstanden ist und durch halt die ersten großen Streams auf Twitch, das war ja fast zeitgleich, ne, dass der 5e-Hype durch Critical Role und dann kam Covid und hat das nochmal befeuert und die ganze analoge Spielszene ist ja, hat sich ja verdoppelt irgendwie.
Ja.
Dass diese Blase irgendwann platzen würde, war abzusehen.
Ist jetzt wieder ein bisschen am Straucheln, beziehungsweise die Leute suchen eben nach neuen Möglichkeiten. Nur eine kleine Sache, aber das Cosmere-Spiel, das ist ein Rollenspiel, das auf den verschiedenen Buchreihen von Brandon Sanderson beruht. Die Leute, die das machen, wollen jetzt auch noch mehr andere Stories abseits von Brandon Sanderson IPs mit demselben Spiel machen. Das heißt, auch da ist dieses, was wir bisher haben, ist nicht genug. Wir müssen uns noch mehr umschauen.
Und das war's von der GenCon? Also natürlich war es das nicht. Es gibt noch Millionen andere News, aber was wir hier in diesem, wie gesagt, unverständigen Podcast-Format besprechen, ist damit, denke ich, am Ende.
Ja.
Und das war unser Nachtrag. Vielen Dank. Mai muss jetzt direkt los aufs Drachenfest. Naja.
Ja, oder mehr oder weniger.
In wenigen Stunden.
Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann hören wir uns wahrscheinlich in Kürze wieder, wenn wir noch mehr Sachen von der GenCon und News aufräumen. Oh, wir wollten noch ganz kurz sagen, dass ein paar Sachen
erschienen sind. Ich war wieder zu voreilig. Entschuldige, wir könnten über eigenen Kram reden. Das vergessen wir immer wieder. Ja. Also nicht ganz eigener Kram. Kram von Leuten, mit denen wir befreundet sind, wo wir mitgeholfen haben. Du hast zum Beispiel eine Kurzgeschichte für einen kleinen Heldensammelband geschrieben.
Ja.
Und der ist jetzt erschienen vor ein paar Wochen.
Genau.
Was war das denn? Wie heißt das Ding?
Das ist, das ist eine gute Frage. Es ist ein kleiner Helden-Kurzgeschichten-Sammelband, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, was natürlich total gut ist.
Entschuldige, aber dass ich gefragt habe.
Die Grundprämisse davon ist, dass sie eine ganze Reihe von Bildern gezeichnet haben, die jeweils im Stil von kleinen Helden knubbelnasige Figuren zeigen, die mit Tieren unterwegs sind und mit denen was unternehmen. Dann haben sie eine ganze Reihe von AutorInnen angefragt aus der Rollenspielszene und dann den jeweils die Chance gegeben, zu sagen, welches Tier sie davon nehmen möchten. Und ich habe mir ein Bild mit einem Fossa ausgesucht und dann eine kleine Geschichte dazu geschrieben, warum das Fossa so groß und die Figuren so klein sind auf dem Bild. Und die Geschichten sind wirklich kurz. Das ist... der Band heißt übrigens Kleine Helden Kurzgeschichten. Ist im Querformat. Und wir haben immer eine Seite Geschichte, eine Seite Bild. Dementsprechend...
Beim Versuch, mal jedes Buch zu geben. Man muss sozusagen, hier ist ein sehr großer Stapel an Büchern auf dem Rezi-Stapel gewesen. Der ist jetzt leider umgefallen, weil die Bücher sehr glitschig waren. Ich erkläre das später, warum die Bücher glitschig sind.
Okay.
Das ist jetzt meine Ausrede, das sind Glitschbücher. Ja, schade. Sorry. Sorry für den Lärm. Das andere Buch, an dem wir minimal mitgearbeitet haben, ist bei Plot Bunny Games erschienen und ist Stewport-Geschichten aus einer Fantasy-Taverne. Das hatten wir auch schon im Let's Play mit der Andrea von Plot Bunny Games. Und da hatten wir nichts weiter beigetragen als eine Speisekarte, ein Menü. Yeah. Als Flyer liegt da von einer Kelionida-Taverne eine etwas exotische Speisekarte bei. Für Dijons wandernes Emporium. Mhm. Also für alle, die das interessiert. Dijon war der Charakter von Balan Epic in erst Spelljammer und dann abgestürzt auch in der Frostmaiden-Kampagne ein Plasmoid-Barbar, der mit dem Fluch, also ist so ausgewürfelt worden, ne, mit dem Fluch belastet wurde, dass er immer weiter wächst. Deswegen haben wir ihn in unserer anderen D&D-Kampagne, die Jahrtausende später spielt, Kelionida, dann eingebaut als eine stadtgroße, wandernde Einkaufsmeile.
Ja, also er hat diesen Fluch ganz regulär bekommen, weil er einen Gegenstand in der finalen Region von Frostmaiden angefasst hat, die diesen Fluch verteilt, ja. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, es ist so passiert und es war perfekt.
Gut. Und dann gibt es noch ein Malbuch von unserer Community,
ja, ne?
Wo diverse KünstlerInnen aus unserer Community sich zusammengetan haben, um ein Malbuch, ich glaube, mit dem Motto gegen Internetmobbing, gegen Cyberhass und sowas.
Ein Malbuch gegen Hass.
Ja, ein Malbuch gegen Hass. Das ist auf Itch. Ist das richtig?
Mhm.
Weißt du, wo genau man das findet?
Nein.
Okay, wir blenden das jetzt nicht ein. Also wenn, also vielleicht blenden wir es in der Version ein, die ein Video hat, aber in der Podcast-Version verlinken wir es irgendwo. Und ich denke, wir werden dazu auch noch ein eigenes Video machen, um über solche coolen Community-Aktionen zu sprechen. Während Maggi gerade noch rausfindet, wo man das genau findet und ich ein bisschen Zeit schinde, indem ich zum Beispiel einfach Worte aneinander hänge, wie, hey, hier liegt immer noch das Stewpot-Buch. Es ist nicht runtergefallen. Ist das nicht toll? Ist ein stabiles Buch. Maggi hat ein Ergebnis.
Es ist auf Twitch, das ist korrekt, auf Doodle-Julis.
Auf Itch.
Auf Itch.
Nicht Twitch.
Es ist auf Itch.io, mhm, auf Doodle-Julis Seite.
Ah, ja, und das ergibt Sinn.
Genau. Die Einnahmen durch den Verkauf dieses Büchleins, die gehen alle an Hate Aid.
Hervorragend. Und das sind halt verschiedene Motive aus der Community dabei. Kannst du mal beschreiben davon?
Ja, zum Beispiel eine riesige Sammlung Kekse, lauter kleine Pilze, die alle Macht haben wollen, Eulen. Es sind halt alles Dinge, die mit Orkenspalter zu tun haben. Ja, auch von Fuchskind, fröhlich musizierende Tierleute dabei, mhm, ein Magierfuchs und eine Bardenkatze und so etwas.
Hast du es schon gekauft?
Ich habe es noch nicht gekauft.
Das sollten wir mal nachholen. Bitte kauf das doch mal, ja. Okay. Und dann drucken wir es aus und malen das zusammen aus.
So. Dann.
Ihr seid jetzt live dabei, wie Maggi auf Itch das Malbuch kauft aus der Community. Das ist wahnsinnig spannend. Wird es funktionieren? Wird die Zahlung durchgehen? Hört nicht so genau hin, damit ihr Passwort für.
Damit ihr nicht mitbekommt, wie ich es eintippe.
Piep, boop, piep, 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 piep. Hm. 555.
So. Ich bin schon auf PayPal.
Ja. Ich weiß nicht, warum wir weiter aufnehmen. Das ist jetzt kein.
Das ist eine sehr gute Frage.
Das ist absolut sinnlos, was wir hier gerade tun. Aber
ich spende gerade Geld an Hate Aid, indem ich ein Buch kaufe, das ich so schon mir wahrscheinlich hätte runterladen können.
Ja, darum geht's ja nicht.
So, gekauft.
Toll.
Runtergeladen. Tada!
Auf itch.io/doodlejule nehme ich an.
Beziehungsweise die funktionieren andersrum: doodlejule.itch.io.
Ah, so rum. Okay. Dann wisst ihr ja, was ihr nicht tun müsst, aber könnt, wenn ihr wollt.
Ja.
Vielen Dank. Bis bald.
Tschüss.